Ja, ich habe die Predigt heute überschrieben mit dem Titel Bist du bereit für den König? Eine Frage, bist du bereit für den König? Und vielleicht könnte man das jetzt so verstehen, ja, das ist ja eine Frage, das ist ja mehr an Ungläubige gerichtet. Ne? Also so, dass Ungläubige gefragt werden, bist du bereit, wenn der König kommt? Bist du bereit für den König? Aber ich möchte dir sagen, lehn dich nicht zurück, wenn du gläubig bist, lehn dich nicht zurück und denk das so, ja, das ist ja für Ungläubige. Nee, dieses Thema, diese Frage auch, ist heute für dich und für mich. Ich möchte lesen den Abschnitt, um den es heute geht, aus Matthäus, Kapitel 3, die Verse 1 bis 12. Ich lese sie uns einmal vor. Matthäus 3, ab Vers 1. In jenen Tagen aber tritt der Täufer Johannes auf, verkündet in der Wüste Judäas und spricht: Ändert eure Gesinnung, denn das Königreich des Himmels ist nahe. Das ist nämlich der, von dem der Prophet Jesaja geredet hat, der spricht: Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Johannes selbst aber hatte sein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüfte. Seine Nahrung aber bestand aus Heuschrecken und wildem Honig. Da ging Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan zu ihm hinaus, und sie wurden im Jordan von ihm getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Brut von Giftschlangen, wer hat euch Weisung gegeben, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun Frucht, die der Sinnesänderung würdig ist. Und meint nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott ist in der Lage, Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Die Axt ist aber auch bereits an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch zwar in Wasser zur Sinnesänderung, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Der wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand, und er wird seine Tenne säubern und sein Getreide in die Scheune sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Soweit der Text aus dem Wort Gottes. Das letzte Mal, als ich aus Matthäus gepredigt habe, ich will ja so nach und nach einfach durch das Matthäus-Evangelium gehen, mit diesem Fokus, das Evangelium von dem Gesalbten, von dem König, von dem Christus. Und das letzte Mal, falls ihr euch erinnert, haben wir uns die Namen Jesu angeschaut, die dort in diesem Text, den wir betrachtet haben, aus Kapitel 1 und dann auch 2 hatten wir uns angeschaut. Diese Namen Jesu, die dort erwähnt werden, die haben wir uns angeschaut. Der Name Jesus und der Name Immanuel, der für Jesus gebraucht wird. Und haben uns angeguckt, wer ist dieser König eigentlich? Wir haben gesehen, was durch diese Namen schon allein, dass die nicht einfach nur Schall und Rauch sind, sondern dass sie eine Bedeutung haben, die Jesus, die diesen König beschreiben. Auch den Grund, warum er gekommen ist und so weiter. Wir haben uns also wirklich so angeschaut, wer ist dieser König? Und heute geht es natürlich immer noch um diesen König. Das soll ja immer im Fokus stehen, wenn es jetzt um dieses Evangelium geht. Das Königreich Gottes mit dem König, dem Gesalbten, Jesus Christus. Es geht immer noch um den König, aber heute auch eher noch so diese Frage, was ist nötig, um bereit zu sein für seine Ankunft? Für die Ankunft des Königs. Wir sehen hier eine besondere Person, die hier auftritt. In diesem Text, den wir gelesen haben, eine besondere Person, bevor Jesus, der König, auf der Bildfläche letztendlich erscheint. Ne? Er ist ja geboren worden als Kind, aber das ist ja jetzt nicht allen aufgefallen. Er ist geboren worden, ist aufgewachsen als Kind, ist erwachsen geworden, hat dann auch erst gearbeitet als Zimmermann mit seinem Vater zusammen oder zumindest als Zimmermann. Wenn sein Vater, also sein Adoptivvater, muss man ja sagen, Josef, dann noch gelebt hat, bestimmt mit ihm zusammen. Er hat also gearbeitet als Zimmermann, aber irgendwann ist er ja aufgetreten, öffentlich. Und hat sich geoffenbart, ist aufgetreten, hat seine Botschaft verkündet. Und bevor er jetzt auftritt, tritt erstmal noch eine andere Person auf, eine ganz besondere Person, dieser Johannes. Was war der Sinn, die Berufung oder die Lebensaufgabe dieser Person? Sie sollte den König ankündigen und ganz konkret seine Ankunft vorbereiten. Diese Person, die wurde sogar im Alten Testament prophezeit. Das ist was Besonderes. Und sie wird da ja so beschrieben, wie wir es auch gelesen haben. Stimme eines Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Das ist eine Prophezeiung auf Johannes hin im Alten Testament. Oder wir haben noch eine andere, in Markus 1 wird das auch auf ihn gedeutet. Also in der Parallelstelle zu diesem Text, den wir jetzt gelesen haben, Markus 1 in Vers 2, da heißt es, wie geschrieben steht in dem Propheten, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Also vor deinem Angesicht, das meint den Herrn Jesus, den Messias, den Gesalbten. Und vor ihm her sendet Gott jemanden. Also da ist diese Person im Alten Testament angekündigt und das ist etwas ganz Besonderes, weil es werden nicht viele Personen so angekündigt, so prophezeit. Der Herr Jesus, also der Messias am meisten natürlich. Und sonst, es werden jetzt nicht so konkrete Personen prophezeit, die mal auftreten sollten. Aber hier, dieser Johannes, der dann aufgetreten ist, der wurde sogar prophezeit. Es war eine ganz wichtige Persönlichkeit. Und er sollte diese Botschaft, also es wird im Alten Testament gesagt, diese Botschaft bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Er sollte diesen König, die Ankunft des Königs vorbereiten. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde das so ein bisschen schwer vorzustellen heute, ne? Weil heutzutage, es gibt das so ja auch nicht mehr, so diese Monarchien, also so ein König, es gibt schon, aber nicht mehr so deutlich haben wir das. Aber wenn wir uns einfach mal vorstellen, dass, ich sage mal, der König aus Großbritannien, ne, König Philipp, oder auch, sei es auch der Präsident aus Amerika, wenn der vorhat, hier hinzukommen, nach Norden, eine hohe Persönlichkeit, und er will hier nach Norden kommen, und er wird kommen über die B-72, ja, so von Aurich, von Marienhafe daher, die B-72. Und jetzt stellen wir uns mal vor, diese B-72, die ist nicht im besten Zustand. Ja, da sind Schlaglöcher drin, da sind vielleicht irgendwie Bäume auf der Straße, die nicht weggeräumt werden. Und da muss man halt immer so drum rumfahren, wenn man jetzt normalerweise da lang fährt. Ja? Und jetzt stellen wir uns vor, nicht so wie heute, es gibt keine Medien, ja, wo irgendwie per E-Mail, per WhatsApp, per Telefon oder was weiß ich angekündigt werden kann, der wird kommen. Nein, dann muss ja jemand vorausgehen, da muss jemand kommen, sich hier hinstellen, am besten auf dem Marktplatz wahrscheinlich oder so, und rufen, hört mal her, der König, also König Philipp oder der Präsident von Amerika kommt, seht mal zu, dass hier die Ankunft vorbereitet wird, die B-72, die sieht ja schrecklich aus, ne? Die Schlaglöcher müssen gefüllt werden. Die Bäume müssen da weg, die da auf der Straße liegen. Also das muss angekündigt werden, das muss vorbereitet werden, damit er kommen kann, damit er ohne Hindernis kommen kann. Denn wie schlimm wäre das, wenn so eine hohe Persönlichkeit sich da durchschlängeln muss? Nein, da muss alles gerade sein. Ja? Und wenn schon für so eine weltliche, hohe Persönlichkeit alles vorbereitet sein muss, damit er ankommen kann, wie viel mehr für den König der Welt, für den König des Universums. der vorhat zu kommen. Dass da jemand ist, der vorher das vorbereitet, der die Leute darauf vorbereitet. Leute, jetzt ist es soweit, er wird jetzt kommen. Johannes war eine wirklich besondere Person und hatte eine extrem wichtige Aufgabe. So wichtig, dass er sogar im Alten Testament angekündigt wird. Jesus, der König, war kurz davor zu erscheinen. Waren die Menschen bereit? War das Volk Israel bereit? Man kann sich vielleicht fragen, ja, wie kann man nicht bereit sein? Ich meine, Jesus würde ja kommen. Stellen wir uns vor, er wäre nicht angekündigt worden. Also es wäre nicht vorbereitet worden. Jesus wäre doch gekommen und er hätte so gewirkt, wie er gewirkt hat. Also Wunder und Zeichen und so. Da wäre doch auch klar gewesen, die Leute hätten das gesehen und würden dann doch erkennen, okay, das ist der Messias, das ist der König. Warum muss man da vorbereitet werden? Es ist doch deutlich genug, Jesus selbst ist doch deutlich genug gewesen mit seinen Wundern und Zeichen. Warum mussten die Menschen vorbereitet werden? Es ist eben nicht selbstverständlich oder automatisch, dass man so etwas annimmt, sagen wir mal, jetzt Jesus würde kommen mit diesen ganz klaren Zeichen, es ist trotzdem nicht selbstverständlich, dass man das dann annimmt. Es kommt darauf an, wie bist du schon vorbereitet, wie bist du schon eingestellt. Es gibt nämlich Unterschiede in der Bereitschaft. Wenn wir einfach mal schauen, nachdem Jesus schon wieder in den Himmel zurückgekehrt ist, wo Stephanus gepredigt hat. Er hat den Juden gepredigt, den Ältesten des Volkes. Die waren überhaupt nicht bereit dafür. Die haben nicht mal ansatzweise versucht, seine Botschaft anzunehmen, seine Botschaft zu akzeptieren. Da war keine Bereitschaft. Das Herz war verhärtet und sie haben ihn getötet. Und wenn wir dann im Gegensatz dazu schauen, zum Beispiel Cornelius, den römischen Hauptmann, der war gottesfürchtig. Der war nicht gerettet, aber er hat schon so gelebt, dass er auf Gott ausgerichtet war in gewisser Hinsicht. Er war gottesfürchtig, er hat gebetet, er hat Almosen gegeben, heißt es. Und er war schon so eingestellt, auf Gott eingestellt, sodass dann nicht mehr viel fehlte. Sodass das Wort von Petrus, als er dann kam, auf fruchtbaren Boden stieß. Und er wiedergeboren werden konnte. Da war ein Unterschied in diesem Herz von Cornelius, das so bereit war, dass er es sehr schnell angenommen hat. Und den Juden, den Ältesten in dem Fall von Stephanus, die so verhärtet waren, die ihn dann getötet haben. Also da gibt es einen Unterschied in der Bereitschaft eines Menschen. Und so mussten auch die Juden da vorbereitet werden. Oder ein anderes Beispiel, andersherum gesehen, ist, wenn man Videos auf YouTube guckt, einfach als Beispiel, da gibt es ja immer wieder Werbung. Und ich weiß nicht, wie ihr das vor Augen habt, aber mir fällt das auf, es kommt sehr viel Werbung, die so einen dazu bringen will, irgendwas abzuschließen. Also so, willst du schnell reich werden? Hier, dann hör zu, das und das und das. Und richtig viele, so eine Werbung, ne? Du willst finanziell unabhängig sein und ganz schnell und dies und das. Gibt ganz viele solche Werbungen, also so, die ja auch so verführen, ne? Weil da ist ja nichts hinter. Und schnell reich werden wollen, das ist eine große Falle. Auf jeden Fall, diese Werbung gibt es. Und jetzt stellen wir uns vor, ein positives Beispiel, da ist jemand voll auf Gott ausgerichtet, auf sein Reich, dass er sagt, mein Leben, ich widme es für Gott und es geht mir nicht darum, hier, was weiß ich, Karriere zu machen, mir geht es nicht darum, reich zu werden, mir geht es nicht darum, das beste Leben hier auf der Erde zu führen, sondern mir geht es darum, im Reich Gottes zu dienen. Wenn jemand auf diese Werbung stößt, die wird ja nicht mal ansatzweise ihn packen können. Der wird überhaupt, da verspricht mir jemand, schnell reich zu werden, ist mir doch egal, weg damit. Also das ist jetzt mal so ein anderes Beispiel, andersherum. In diesem Fall, weil er so auf Gott ausgerichtet ist, ist sein Herz, er ist gar nicht bereit für diese Werbung, für diese Botschaft. Zack, sofort weg. Und im Gegensatz dazu jemand, der vielleicht ja, so sein Leben vor sich hin lebt, einfach so, und da kommt dann diese Werbung, da ist es schon wahrscheinlicher, dass er so vielleicht mal länger hinhört. Ja, wie? Kann man da schnell reich werden? Und dann hört man mal hin und vielleicht geht man sogar drauf ein. Also wir sehen, da ist einfach auch so ein Unterschied in dieser Einstellung, in diesem Herzen, dass dann so, wo Leute dafür empfänglicher sind, für so eine Botschaft, oder wo sie sofort abblocken. Und das war jetzt so ein anderes Beispiel, so ein positives, sage ich mal. Und andersrum, für die Botschaft von Jesus, dass der König kommt und so weiter. Da kann es halt auch so sein, dass man sofort abblockt oder schon eher bereit ist. Also diese Bereitschaft muss da sein. Deswegen, lange Rede, kurzer Sinn. Warum war es so wichtig, dass Johannes da vorbereitet? Was wäre denn, wenn Johannes nicht gewesen wäre? Mir ging es immer so, bei Johannes dem Täufer früher, so, ich habe immer so gedacht, ja okay, er wird da erwähnt, es wird erwähnt, was er getan hat, was er gesagt hat, aber was war da so wichtig? Also ich habe das nicht so ganz verstanden. Und vor allem, muss man ja schauen, trotz Johannes war Israel letztendlich ja anscheinend nicht bereit, oder? Sie haben doch den Messias abgelehnt. Sie haben ihn letztendlich kreuzigen lassen. Aber wir müssen bedenken, viele der Schüler Jesu, vor allem der Wichtigen, sage ich jetzt mal, der Wichtigen, so Petrus, Johannes, Jakobus, waren Schüler von Johannes, bevor sie Schüler von Jesus wurden. Offensichtlich hat die Vorbereitung von Johannes etwas gebracht, sodass sie bereit waren, Jesus nachzufolgen und auf ihn zu hören, als Jesus dann erschienen ist. Sodass sie sogar Apostel und Säulen der Gemeinden wurden. In Johannes 1, da lesen wir so ein krasses Beispiel. Von den Jüngern von Johannes und wo dann Jesus auftritt. In Johannes 1. In Abvers 35 lese ich mal, vorher verkündigt Johannes, geht es auch um Johannes, wie er verkündigt. Und dann heißt es, am folgenden Tag stand Johannes wiederum da und zwei seiner Schüler. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, sprach er, siehe das Lamm Gottes. Und die beiden Schüler hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Ich finde das so krass. So. Johannes sagt nur einmal was und die folgen einfach Jesus nach. So schnell geht das so. Ja, aber sie waren vorbereitet von Johannes. Was wäre, wenn Johannes nicht da gewesen wäre? Und übrigens, einer von diesen beiden Jüngern war Andreas, der Bruder von Petrus, der dann Petrus zu Jesus gebracht hat. Also, was wäre, wenn Johannes nicht da gewesen wäre? Wären diese Leute, wären sie bereit gewesen, wenn Jesus einfach so aufgetreten wäre? Oder hätten sie Jesus genauso wie die Masse des jüdischen Volkes abgelehnt? Sie wurden vorbereitet von Johannes. Es war also wichtig, dass sie vorbereitet wurden, bevor der König auf der Bildfläche erschien. Und deswegen ist dieser Text auch für uns so wichtig. Auch wir müssen bereit sein. Sind wir bereit für den König, wenn er wiederkommt? Aber auch jetzt schon. Ist unser Herz eigentlich bereit für das, was der König uns jetzt schon zu sagen hat? Auch da gibt es Unterschiede. Dass man eher bereit ist, da etwas anzunehmen, was der König zu sagen hat, oder nicht. Und da einfach die Frage an uns, sind wir bereit? Deswegen, wir werden sehen, diese Botschaft ist nicht unbedingt an Ungläubige gerichtet. Das auch. Auch sie müssen gefragt werden, seid ihr bereit? Aber vor allem auch an uns. Wie sah die Botschaft, die Johannes verkündigt hatte, denn aus? Wir haben ja schon gelesen, im Alten Testament wurde sie so angekündigt, wo es heißt, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade. Sozusagen diese Botschaft. Aber hat Johannes das wirklich so gesagt? Wir lesen zumindest nichts davon. Und man muss bedenken, das ist ja auch prophetische Sprache im Alten Testament, dass gesagt wird, da kommt einer, der sagt das, aber es bezeichnet mehr, was da gesagt wird, bezeichnet mehr den Inhalt dessen, was er sagt, das, worauf es hinausgehen soll, dass der Weg des Herrn bereitet wird. Aber wie hat Johannes das ausgedrückt? Die konkrete Botschaft lesen wir ja im Neuen Testament, was Johannes gesagt hat. Er hat gesagt, ändert eure Gesinnung, denn das Königreich des Himmels ist nahe. Das ist in der Parallelstelle in Lukas zu diesem Text, den wir haben, gibt es auch in Lukas die Parallelstelle, Kapitel 3. Da heißt es auch so, das heißt, und er, Johannes, kam in die ganze Umgegend des Jordan und verkündigte eine Taufe der Buße oder der Sinnesänderung zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht im Buch der Worte des Propheten Jesaja, der spricht, die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Also es heißt hier, Johannes verkündigte eine Taufe der Sinnesänderung zur Vergebung der Sünden. Wie geschrieben steht, macht seine Pfade gerade. So. Also es wird so direkt darauf bezogen, die Botschaft, die Johannes dort vermittelt hat, das war das, wie er die Leute auf die Ankunft des Königs vorbereiten wollte. Dass die Pfade gerade sind, dass die B72, die Schlaglöcher gefüllt sind, die Bäume weg sind. Wir müssen uns bewusst machen, das, was Johannes verkündigt hat, das war der Anfang des Evangeliums. So heißt es in Markus. Heißt es Anfang des Evangeliums, Jesu Christi, des Sohnes Gottes. Und dann geht es um Johannes. Anfang des Evangeliums, wie geschrieben steht, bereitet den Weg des Herrn. Das ist der Anfang des Evangeliums. Ich habe das ja schon öfter in dieser Reihe auch betont von Matthäus, wo es mir wichtig war, deutlich zu machen, das Evangelium, das beginnt nicht beim Kreuz. Das ist nicht einfach nur das Kreuz. Das Evangelium ist viel mehr. Das beginnt hier mit der Botschaft von Johannes. Da beginnt das Evangelium. Und auch was dazwischen noch ist, bis zum Kreuz, Evangelium. Und das Kreuz, Evangelium. Und was danach kommt auch. Das Königreich, Gottes Herrschaft ist nahe. Das war die Botschaft von Johannes. Das Königreich, Gottes Herrschaft ist nahe. Ändert eure Gesinnung, hat Johannes gesagt. Und ihr habt vielleicht gemerkt, ich habe schon das jetzt manchmal so erwähnt, dass ich anstatt Buße, wie es oft steht, sage ich, ändert eure Gesinnung. Also tut Buße, heißt es oft in vielen Übersetzungen. Und ich sage, ändert eure Gesinnung. Aber das ist das, was dort auch steht. Also was im Griechischen dort steht, also im Text, heißt, ändert eure Gesinnung. Ja? Dieses Buße, das ist auch so ein bisschen historisch, glaube ich. Das hat ja ursprünglich Martin Luther so übersetzt. Und das war wahrscheinlich auch richtig zu der Zeit, wo er es gemacht hat. Aber ich gebrauche dieses Wort jetzt so ein bisschen ungern, weil die Frage ist, was verstehen wir darunter? Dieses Wort Buße ist ja so eine Art Fremdwort, wo jetzt noch nicht so ganz genau klar ist, was damit gemeint ist. Bei ändert eure Gesinnung ist es schon klarer. Und das ist auch das, was dort steht. Wie gesagt, damals bei Martin Luther hatte es vielleicht seine Berechtigung so. Nur bei Buße, da könnte man ja verschiedene Vorstellungen von haben, was das heißt, tut Buße. Ne, dass man dann, ja, was heißt das jetzt? Ich tue Buße, könnte man verstehen, ja, ich bestrafe mich selber für etwas, was ich getan habe, dass ich sage, ich bestrafe mich selber, dann ist das wieder gut gemacht oder so. Oder was auch ein Verständnis vielleicht eher in unserem Umfeld so oft ist, dass Buße einfach, ja, dass die Erkenntnis von Sünden ist und auch das Bekennen von Sünden. Und das war's aber. Also das gehört, denke ich, auf jeden Fall dazu, Aber wenn es dabei stehen bleibt, das ist nicht das, was hier gemeint ist mit diesem Wort Buße oder eben ändert eure Gesinnung. Das ist nicht einfach nur, ich bekenne meine Sünden der Vergangenheit, sondern es ist viel mehr dahinter. Und deswegen gebrauche ich lieber das, was viel klarer ist und was genau das Wort auch beschreibt, ändert eure Gesinnung. Da ist eine Einstellungsänderung. Buße zu tun, eine Einstellungsänderung. Also, es meint mehr dieses, worauf bin ich ausgerichtet in meinem Leben? Wie ist meine Einstellung in meinem Leben? Was ist das, was ich will und was ich nicht will? Das kann sich ja ändern. Und, oder das bestimmt ja mein Leben, worauf ich ausgerichtet bin. So wie Arthur heute am Anfang in seiner Andacht auch gelesen hat, aus Kolosser zum Beispiel. Trachtet nach dem, was droben ist und nicht, was auf der Erde ist. Das sind verschiedene Gesinnungen, verschiedene Einstellungen. Trachte ich nach dem, was hier auf der Erde ist? Trachte ich danach, dass es mir hier sehr gut geht? Dass ich das beste Leben habe? So wie es in dem Gleichnis von Jesus heißt, mit dem reichen Mann, der noch mehr Scheunen bauen wollte, damit er das, was er hat, den Überfluss, den er hat, lagern konnte. Ist das so meine Ausrichtung? Oder trachte ich nach dem, was droben ist? Geht es mir darum, Herr, zeig mir, was ist das, was ich tun soll? Das sind verschiedene Einstellungen und das ist, oder eben Gesinnungen, ne? Und das ist so das, was das meint. Da muss eine Änderung in der Einstellung, in der Gesinnung stattfinden, weil Gottes Königreich nahe ist. Sonst bekommen sie ein Problem mit dem König. Man freut sich vielleicht, der König kommt, ja, ich freue mich, dass der König kommt. Aber der König akzeptiert vielleicht deinen Zustand nicht. Du bist nicht bereit wirklich für den König. Und das wäre ja fatal. Und deswegen ist das ein guter Aufruf von Johannes. Ändert eure Gesinnung, denn die Gottes Königsherrschaft ist nah. Wie wäre es für uns, wenn jemand so auftreten würde, heute? Wenn jemand mir das so ins Gesicht sagen würde, so wie Johannes. Er hat das ja einfach so gesagt. Wir sind ja oft so, wenn wir etwas lesen, dann ist es immer alles schön und gut. Aber wenn wir selbst betroffen sind, wenn es uns betrifft, dann, also wenn wir angesprochen sind, dann, nee, das trifft so nicht zu oder das betrifft mich nicht oder was soll das denn? Warum sagt man das so? Aber stellt euch vor einfach, da kommt Johannes und sagt den Leuten das so ins Gesicht. Ändert eure Gesinnung. Und ich sage dir heute, auch, ändere deine Gesinnung. Ändere deine Gesinnung. Warum weiß ich, dass du deine Gesinnung ändern musst? Es gibt bestimmt Bereiche in deinem Leben, wo du, wenn du ehrlich bist, zugeben musst, da bin ich nicht wirklich auf Gottes Reich ausgerichtet. Wenn das wirklich nicht so ist, dann ist das wunderbar. Wenn es wirklich nicht so ist, dann ist es wunderbar. Aber die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, denn also bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich mich immer wieder dabei ertappe und dass ich dann meine Gesinnung wieder ändern muss. Und dann ändere ich sie und nach einiger Zeit hat mich vielleicht der Alltag wieder so eingenommen, dass ich mich ablenken lasse von den Sorgen, von den Angeboten, den Reizen dieser Welt vielleicht, dass ich so ein bisschen so abschweife. Ja? Und dann bin ich wieder herausgefordert, meine Gesinnung zu ändern. Immer wieder neu zu ändern, zu fokussieren. Meine Einstellung zu ändern. Also ich kenne das ganz gut und deswegen sage ich, ändere deine Gesinnung. Weil die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist. Wenn das, wie gesagt, wenn das nicht so ist, wunderbar, dann sag ich mal, ignoriere das, was ich gesagt habe. Dieser Aufruf, tue Buße oder eben ändere deine Gesinnung, der ist nicht nur für Ungläubige, sondern auch und vor allem sogar, behaupte ich jetzt mal, für die Gemeinde. Lass uns mal in 2. Petrus schauen. Diese Verse mögen dem einen oder anderen auch sehr bekannt sein. 2. Petrus 3, ab Vers 3, dort heißt es: Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass am Ende der Tage Spötter kommen werden, die nach ihren eigenen Lüsten wandeln und sagen: Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Denn seitdem die Väter entschlafen sind, bleibt alles so, wie es von Anfang der Schöpfung an gewesen ist. Wir kennen das vielleicht, also da sind jetzt diese Leute, die sagen, ja, wo bleibt denn euer Jesus? Schon so viel Zeit vergangen, das ist doch, die Verheißung wird nicht wirklich erfüllt werden. So. Und dann sagt ja Petrus, diese Leute vergessen, dass es auch schon mal, dass die Welt schon mal gerichtet wurde in der Flut und dass die Leute auch dachten, da passiert nichts und so weiter. Ne? Und dann sagt er in Vers 9, der Herr versäumt nicht, die Verheißung zu erfüllen, wie etliche es für ein Versäumnis halten, sondern er ist langmütig gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern dass jedermann Raum zur Buße habe, also zur Sinnesänderung habe. Petrus sagt hier, er ist langmütig gegen uns, finde ich interessant, gegen uns, weil er nicht will, dass jemand verloren gehe, sondern jedermann Raum zur Buße habe. Er spricht von uns. Wir deuten diesen Vers sehr oft auf die Ungläubigen. Und das stimmt ja auch. Gott ist langmütig und er will nicht, dass jemand verloren geht. Das wissen wir. Er will nicht, dass jemand verloren geht. Und deswegen wartet er noch, bis er wiederkommt. Weil wenn er wiederkommt, ist es zu spät. Wenn er das Gericht bringt am Ende der Tage, ist es zu spät. Und deswegen, er ist langmütig, er will, dass möglichst viele noch gerettet werden. Und so deuten wir das dann auch. Und es stimmt ja auch, dass Gott deswegen noch zuwartet, aber nicht versäumt. Ist nicht so, dass er jetzt die Verheißung vergessen hat, ihm aus dem Kopf gekommen ist. Oh, ich habe vergessen zu kommen. Nee, aber wie gesagt, das stimmt ja auch, aber irgendwie, ich finde das interessant, dass es hier heißt, er ist langmütig gegen uns, weil auch wir es haben, unsere Einstellung zu ändern, unsere Gesinnung zu ändern, immer wieder. Und es kann sein, dass wir sind in der Gemeinde, aber wir sind da vom Weg abgekommen. Und Gott will nicht, dass jemand verloren gehe. Und da ist er langmütig, dass wir noch Raum zur Buße haben, zur Sinnesänderung haben. Das heißt hier uns. Und was ich noch eine andere Stelle, die noch viel deutlicher ist. Also wir haben ja viele Stellen im Neuen Testament, wo es um Buße geht, dieser Aufruf. Und ganz viele sind an die Gemeinde gerichtet. Und ganz deutlich finde ich das in der Offenbarung. Auch das kennen wir vielleicht, Kapitel 2 und 3, diese Sendschreiben, die an die Gemeinden gehen. Dort sind ja 7 Gemeinden, an die Jesus von Johannes Briefe schreiben lässt, Sendschreiben schreiben lässt. Und vielleicht wissen wir, 5 von diesen 7 Gemeinden werden getadelt von Jesus und 2 bekommen keinen Tadel von Jesus. Interessant ist, in jeder dieser Sendschreiben der 5 Gemeinden, die Jesus tadelt, in jeder steht der Ausruf von Jesus, tue Buße, ändere deine Gesinnung. In jeder dieser Sendschreiben, die er tadelt, an die Gemeinden. Die Gemeinden müssen Buße tun. Müssen ihre Einstellung ändern. Und so sehen wir das deutlich, dass auch dieser Aufruf an uns gerichtet ist. Dass auch wir dadurch angesprochen werden sollen. Ruh dich nicht darauf aus, dass du zur Gemeinde gehst. Ändere deine Gesinnung, wenn es nötig ist. Denn Genauso kamen auch die Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes. Und ihr Lieben, das waren fromme Leute. Die waren mit Sicherheit jeden Sabbat in der Synagoge oder in unseren Worten ausgedrückt, jeden Sonntag in der Kirche, diese Leute. Und die Sadduzäer, vielleicht ist uns das gar nicht so bewusst, weil also mir war das auch mal eine Zeit gar nicht so bewusst, die Sadduzäer, das waren die Priester. Das waren die Priester, die im Tempel die Opfer gebracht haben. Na, also wir sind ja hier noch in der Zeit des Alten Testaments, wo die Opfer gebracht werden, das wissen wir ja vielleicht. Und uns ist das ja so deutlich, wenn wir so Mose lesen, wo das eingeführt wird, das sind ja die Priester, die die Opfer bringen. Und uns ist natürlich auch bewusst, auch zur Zeit Jesu, die Opfer wurden noch gebracht, ja. Das Passa und so wurde ja noch gehalten, da wurde ja auch viel geschlachtet und so. Aber es ist uns bewusst, diese Priester, die diese Opfer bringen, zur Zeit Jesu waren die Sadduzäer. Das waren die Priester, die die Opfer gebracht haben. Fromme Leute. Und die Pharisäer, wie gesagt, auch. Die waren jeden Samstag in der Synagoge, jeden Sabbat. Aber die kommen zu Jesus, zu Johannes. Und was sagt Johannes zu ihnen? Als er aber viele der Pharisäer und Sadduzäer zu seiner Taufe kommen sah, sprach er zu ihnen: Ihr Brut von Giftschlangen, wer hat euch Weisung gegeben, dem kommenden Zorn zu entfliehen? Bringt nun Frucht, die der Sinnesänderung würdig ist, und meint nicht bei euch selbst zu sagen: Wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott ist in der Lage, Abraham aus diesen Steinen Kinder zu erwecken. Was er sagt ist: Es wird euch nicht nützen, wenn ihr einfach so hier seid. Wenn ihr so schön fromm seid. Wenn ihr dem Namen nach dazugehört. So, wie sie gesagt haben, wir haben Abraham zum Vater. Es wird euch nichts nützen, sagt Johannes. Ändert euer Leben. Bringt Frucht, die der Sinnesänderung würdig ist. Also zeigt, dass sich die Änderung eurer Gesinnung auch wirklich praktisch in eurem Leben auswirkt. Sonst bringt das euch nichts. Es nützt euch nichts sonst. Und jemand, bei dem das der Fall ist, den macht Gott zu einem Kind Abrahams, selbst wenn er kein biologischer Nachkomme Abrahams ist. Ihr Lieben, Gott kann das. Gott kann das. Er kann dich zu einem Kind Abrahams machen. Hat er wahrscheinlich auch schon. Bei vielen. Er kann das machen, obwohl du überhaupt keine biologische, sag ich mal, Verbindung hast zu ihm, zu Abraham. Gott kann das. Wenn du so wahrhaftig im Glauben stehst, dann bist du mehr Nachkomme Abrahams als ein Jude, der den Gesalbten nicht hat. Und du bist ein Erbe der Verheißungen, die Gott dem Abraham gegeben hat. Das kann Gott machen. Er kann dich zu einem wahrhaftigen Kind Abrahams machen, obwohl es für uns unmöglich erscheint. Ist ja nicht möglich. Ich kann nicht der Sohn von Röttger werden. Und genauso wenig auch von Abraham. Gott kann das, dass du wahrhaftig ein Kind Abrahams bist und auch somit Erbe der Verheißungen. Johannes macht deutlich, dass es wirklich eine ernste Sache ist, dass mit der Sinnesänderung auch die Frucht folgen muss. Er macht das sehr deutlich, wenn er sagt: Die Axt ist aber auch bereits an die Wurzel der Bäume gelegt. Jeder Baum nun, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch zwar in Wasser zur Sinnesänderung, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. der wird euch in heiligem Geist und Feuer taufen. Seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne säubern und sein Getreide in die Scheune sammeln, die Spreu aber mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ziemlich deutliche Worte. Und dieses Bild, das finden wir auch immer wieder in der Bibel oder auch im Neuen Testament. Das Bild, wenn keine Frucht kommt, wird es ins Feuer geworfen. Immer wieder finden wir das in der Bibel. Und im Neuen Testament, wenn wir auch denken an diesen Ausspruch von Jesus mit dem Weinstock. Die Reben, wenn die keine Frucht bringen, sie werden abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Immer wieder dieses Bild. Und Johannes spricht hier von jemandem, der nach ihm kommt, der stärker ist. Ist Jesus gemeint. Jesus, der Gesalbte. Und Johannes spricht von einem Unterschied. Er sagt, er tauft die Menschen in Wasser zur Sinnesänderung. Ne? Also die Menschen ändern ihr Leben, ihre Gesinnung. Und Johannes tauft sie. Und es heißt davon, das habe ich auch schon gelesen, in den Parallelstellen, Markus und Lukas heißt es, es ist eine Taufe der Sinnesänderung zur Vergebung der Sünden. Also die Leute kommen, ändern ihre Einstellung, Johannes tauft sie und ihre Sünden werden vergeben. Ich finde das, ich finde das verrückt, weil wir sind hier noch im Alten Testament, zur Zeit der Opfer. Wir sind gerade an dieser Schwelle, ja, wo die Änderung stattfindet. Aber noch sind wir im Alten Testament zur Zeit der Opfer und Gott hat beschlossen, wenn du gesündigt hast, bring das Opfer und so wird dir vergeben werden. Und hier heißt es jetzt, dass die Taufe, die Johannes gebracht hat, war eine Taufe der Sinnesänderung zur Vergebung der Sünden. Johannes war ein Prophet. Er war sogar, das sind die Worte von Jesus, der wichtigste oder der größte Prophet. Er war ein Prophet des Alten Testaments. Das ist uns manchmal nicht so bewusst, weil er ja im Neuen Testament bei uns auftaucht. Aber wir leben noch zur Zeit des Alten Testaments und er war ein Prophet. So, ich sag mal, wie ein Jesaja oder ein Jeremia. Ja, ein Prophet. Und nach Jesu Worten, der wichtigste, der größte Prophet. Und Gott hat diesen Propheten gebraucht, hat durch diesen Propheten eine Botschaft senden lassen. Das war ja die Botschaft von Gott. Die hat Johannes ja von Gott empfangen. Und Gott hat ihm das aufgetragen, zu taufen. Und es wird uns hier gesagt, zur Vergebung der Sünden. Also Gott hat es beschlossen, okay, die Leute, die jetzt hier zu Johannes kommen und die sich auf diese Botschaft von ihm hören, und ihr Leben ändern, ihre Einstellung ändern, ihre Gesinnung ändern, die sich dann von ihm taufen lassen, Vergebung der Sünden. Hat Gott so beschlossen, durch diesen Propheten. Und ich kann mir vorstellen, das steht hier jetzt nicht, das wissen wir nicht, dass diese Menschen, die das ja getan haben, die Gesinnung geändert haben, sich ja wieder auf Gott ausgerichtet haben und gottesfürchtig dann waren, dass sie auch danach dennoch zum Tempel gegangen sind und ein Opfer gebracht haben, weil sie ja gottesfürchtig waren und das Gesetz ja noch galt und sie darauf hören wollten. Davon gehe ich einfach aus, das steht hier jetzt nicht so, aber weil sie haben ja ihre Einstellung geändert, sie haben sich auf Gott ausgerichtet, dass sie dann auch dieses Gott gehorsam waren und dieses Opfer gebracht haben. Aber hier heißt es, die Taufe der Sinnesänderung zur Vergebung der Sünden. Und wie gesagt, Johannes spricht da von einem Unterschied. Also Johannes tauft in Wasser, Taufe der Sinnesänderung zur Vergebung der Sünden. Und dann heißt es, der nach ihm kommt, der stärker ist als er, der Christus, der Gesalbte, der wird die Menschen in heiligem Geist und Feuer taufen. Diesen Unterschied. Und Christus ist ja tatsächlich der den Heiligen Geist gibt heute. Christus gibt den Heiligen Geist. Er tauft den Heiligen Geist. Johannes konnte das nicht. Johannes konnte das nicht. Christus kann das und er macht es heute. In Heiligem Geist. Und jetzt heißt es hier ja, in Heiligem Geist und Feuer. Und das sind unterschiedliche Dinge. Das sind keine Synonyme, dass man sagt, ja, Heiliger Geist und Feuer ist das Gleiche gemeint. Das könnte man vielleicht so verstehen. Und es gibt sogar, also ich weiß zumindest von Liedern, vor allem so aus der charismatischen Szene, gibt es sogar Lieder, wo das eben vermischt wird, wo dann gesungen wird und gebeten wird, dass wir mit Feuer getauft werden wollen. Aber ich will da nichts verurteilen, weil ich weiß ja nicht, wie, ich denke, sie meinen das ja gut, also sie meinten das ja ehrlich, sie haben nur das eben meiner Meinung nach falsch verstanden. Deswegen geht es mir nicht darum, sie zu verurteilen. Ich wollte nur sagen, in diesen Liedern ist das oft so, dass dann gesagt wird, taufe uns mit Feuer, weil sie das hier vermischen. Aber wenn wir uns den Kontext anschauen, wird deutlich, dass das zwei Dinge sind. Ja, wir lesen ja, er sagt ja, der nach mir kommt, der wird euch in Heiligem Geist und Feuer taufen. Und dann direkt danach heißt es, seine Wurfschaufel ist in seiner Hand und er wird seine Tenne säubern und sein Getreide in die Scheune sammeln, die Spreu aber im unauslöschlichen Feuer verbrennen. Also der Kontext verdeutlicht das nochmal. In einem anderen Bild wird deutlich gemacht, was ist hier gemeint mit Taufe in Heiligem Geist und Taufe in Feuer. Und hier heißt es, eben er hat die Wurfschaufel in seiner Hand. Ich bin kein Experte darin, aber es ist ja so, wenn man eben Getreide hat, das wird auf die Tenne gebracht, das ist ein extra Platz, der dafür vorbereitet wird. Das ist vor allem ein Platz, wo so ein Luftzug durchgeht, ein Windzug. Und das Getreide wird dorthin getan und das man geerntet hat und dann wird es ja gedroschen. Mit so einem, also heutzutage wird das ja alles mit Maschinen gemacht, zumindest hier bei uns. Aber dann wird es eben gedroschen mit so einem Flegel draufgehauen und dann trennt sich ja bei der Ehre dieses Korn von von der Spreu, so nennt man das ja, diese Hülle, die da drum ist, die Müll ist quasi. Die trennt sich durch das Schlagen. Und dann wird eben diese Wurfschaufel genommen und dann wird das ganze Zeug hochgeworfen, also immer genommen und hochgeworfen und der Wind, der pustet durch, die Spreu wird weggeweht, weil sie leicht ist und das Korn fällt wieder runter. Ich hoffe, das war richtig erklärt, weil ich bin kein Experte darin, aber... ne? Und dadurch trennt man das und hat dann das gute Korn, was man essen kann. Ja? Und hier wird gesagt, er hat seine Wurfschaufel in der Hand und er wird da trennen und er wird sein Getreide in die Scheune sammeln und das ist die Taufe in Heiligem Geist. Das Getreide, das Gute, das wird in die Scheune gesammelt, das wird in die Gemeinde eingefügt. Mit der Taufe im Heiligen Geist wird ein Mensch in die Gemeinde eingefügt und diese Person ist in der Gemeinde dann und für immer bei Jesus. Jetzt schon und in Ewigkeit bei Jesus, in der Scheune, zu Hause sozusagen. Zu Hause, da wo er hingehört. Das Getreide gehört in die Scheune. Und zum anderen wird er die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen, heißt es hier. Das ist die Taufe in Feuer. Und wir sehen, derselbe Christus, derselbe, der die Rettung bringt, bringt auch das Gericht. Er wird das eine tun, wunderbar. Aber die Spreu, die nutzlos ist, die zu nichts gut ist, die wird er in unauslöschlichem Feuer verbrennen. Wir haben im Neuen Testament auch ein anderes Wort dafür, die Hölle. In unauslöschlichem Feuer. Derselbe, der die Rettung bringt, bringt auch das Gericht. Er macht diese Trennung. Und zwar anhand dessen, ob Frucht da ist oder nicht. Das ist das Kriterium, was uns hier deutlich wird. Ob Frucht da ist oder nicht. So geschieht die Trennung. Denn Johannes sagt ja, in diesem ganzen Abschnitt, die Axt ist da schon an die Wurzel der Bäume gelegt. Wer keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Genau das gleiche Bild auch wieder mit dem Feuer. Das ist die Botschaft, die Johannes hier bringt. Und übrigens finde ich interessant, in Lukas in der Parallelstelle, da steht noch, nachdem Johannes all das ausgeführt hat, also genau das Gleiche sagt er ja da auch, ist ja eine Parallelstelle, also das mit der Wurfschaufel und dann die Spreu im unauslöschlichen Feuer verbrennen. Und dann heißt es in Lukas 3, Vers 18, auch mit vielen anderen Ermahnungen verkündigte er dem Volk das Evangelium, die frohe Botschaft. Also das, was Johannes hier bringt, ist Evangelium. Und mit vielen anderen Ermahnungen heißt es hier, ich finde das so, für uns passt das manchmal nicht zusammen, aber es heißt hier, Johannes hat hier die Ermahnungen gebracht, sind ja knallharte Ermahnungen sogar, aber so verkündigte er dem Volk das Evangelium, heißt es hier. Und ihr Lieben, das ist doch auch Evangelium. Der Herr hat die Wurfschaufel in der Hand, er wird sein Getreide in die Scheune sammeln. Wer zu ihm gehört, wer Frucht bringt, wird in die Scheune gesammelt. Und er wird für immer bei Jesus sein, zu Hause. Genauso gehört zum Evangelium aber eben auch die Botschaft, wenn nicht, unauslöschliches Feuer. Nach dieser Ansage von Johannes, dass man Frucht bringen soll, da kommen die Menschen und fragen, das ist jetzt nicht in unserem Text in Matthäus, sondern in der Parallelstelle in Lukas. Aber ich gehe jetzt auch noch darauf ein, weil das ja zusammengehört. Das gehört zu diesem Text, zu dieser Geschichte, die wir behandeln. Matthäus hat da nicht so viel berichtet, Lukas hat ein bisschen mehr noch berichtet. Und da lesen wir, nachdem Johannes diese Ansage gemacht hat, dass Frucht gebracht werden soll und mit der Axt, die an die Wurzel der Bäume gelegt ist und wer keine Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Nach dieser Ansage kommen die Menschen und fragen, was sollen wir tun? Und ihr Lieben, die richtige Antwort wäre doch, du musst nichts tun, glaube nur. Du musst doch nichts tun. Bist du verrückt? Dann würdest du ja selbst etwas machen. Dann würdest du ja selbst etwas bewirken. Dann würdest du dir ja was verdienen. Dann Werksgerechtigkeit. Nicht bei Johannes. Der fängt einfach an und zählt auf, was man tun soll. Wie kann Johannes das tun? Wie kann Johannes so etwas tun? Warum zählt er jetzt auf, was sie tun sollen? Ihr Lieben, ich will da nicht drauf rumreiten, ich will auch nicht da sarkastisch sein. Ne? Ich will hier auslegen, was hier steht. Hier steht das. Und was mir jetzt an dieser Stelle wichtig ist, worauf ich einmal eingehen will, ich will diese Stelle dazu nutzen, dass ich einmal darauf eingehen will, was ist denn gemeint mit tun? Wir sprechen ja hier auch immer wieder von Werken auch. Und das ist auch richtig, denn die Bibel spricht auch ständig davon. Unter anderem jetzt auch hier, ja, in unserem Text. Und wir sprechen ja auch immer wieder davon, ne? Und mir ist aber wichtig, das einmal zu erklären, was ist damit gemeint eigentlich. Denn ich habe den Eindruck, dass oft darunter verstanden wird, wir meinen, man müsse hier ständig etwas tun und am besten noch Steine schleppen. Wenn wir das hier so sagen, dass auch Werke notwendig sind. Dass dann so verstanden wird, ja, du musst hier ständig irgendetwas tun. Steine schleppen am besten, ne? Wie gesagt. Ich werde das noch öfter jetzt als Beispiel nutzen, einfach weil das so ein... So ein Beispiel ist Steine schleppen. Ne? Aber das meint das ja nicht. Das meint das ja nicht, das Tun. Sondern deine Handlungen müssen der Sinnesänderung entsprechen. Also wie Johannes sagt, Frucht, die der Buße oder der Sinnesänderung würdig ist. Also deine Handlungen, wie du lebst, muss dem entsprechen. Deiner Sinnesänderung entsprechen. Es geht also nicht darum, du musst hier etwas tun, hier schleppen, hier putzen, hier beten, hier spenden. Du musst das und das und das und das und das und das und das tun, damit du gerettet wirst. Das meinen wir nicht. Das meint die Bibel auch nicht. Wir sind aber verpflichtet, weil die Bibel nun mal davon spricht, von Werken, die notwendig sind, auch darüber zu predigen. Und wir versuchen, das im Balance zu halten, nämlich alles zu predigen. Wir predigen vom Glauben, wir predigen aber auch vom Werk. Wir predigen von Taufe und wir predigen von dem und dem und dem. Wir wollen nämlich alles predigen und nichts unter den Tisch fallen lassen. Und deswegen, es geht nicht darum, hier tun, hier schleppen, das hier putzen, hier beten, hier spenden, sondern handle in deinem Leben so, wie Gott es will, wie es Gott wohlgefällig ist. Und das meint es auch, wenn die Bibel sagt, du brauchst Glauben und Werke, um gerettet zu werden. Wenn du nämlich nur glaubst und sagst, ja, Jesus hat am Kreuz für meine Schuld bezahlt, aber so lebst, wie du willst, dann wirst du nicht gerettet. Andersherum aber übrigens auch nicht. Wenn du super toll lebst, wirklich auch nach Gottes Maßstäben, Gott wohlgefällig, er freut sich darüber an sich. Aber wenn du sagst, ja, aber das Opfer, was Christus am Kreuz gebracht hat, das brauche ich nicht. Es reicht auch so. Ich lebe ja gut. Und wirklich gut. Aber deswegen, ich brauche das nicht. Dann bist du genauso wenig gerettet. Es braucht beides. Und Rettung, wenn die Bibel davon spricht, wenn wir dann eben auch davon sprechen in diesem Kontext, nicht im Feuer verbrannt zu werden. Wenn wir jetzt einfach diesen Text hier nehmen, da kommt ja ganz oft dieses mit dem Feuer. Und du wirst davor gerettet, dass du dort nicht verbrannt wirst, sondern in die Scheune kommst. Und wie gesagt, diese Menschen kommen ja, und fragen, was sollen wir denn tun? Was sagt Johannes denen denn? Wie antwortet er ihnen? Wenn wir uns das mal anschauen. Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, gebe dem, der keines hat. Und wer Speise hat, der mache es ebenso. Also das eine ist wirklich, tu das, gib. Wenn du Überfluss hast, dann gib dem, der nichts hat. Wenn jemand das nicht tun würde, er sagt aber, ich glaube. Und Jesus ist ja gestorben für mich, aber er tut das nicht. Ist der gerettet? Also das eine so ganz konkret geben, also schon etwas tun in diesem Sinne. Aber dann gibt es auch noch anderes. Das heißt, es kamen auch Zöllner, um sich taufen zu lassen und sprachen zu ihm, Meister, was sollen wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Also eigentlich etwas, was sie nicht tun sollen. Das gehört auch dazu. Es ist also nicht immer dieses Aktionismus, also etwas in Aktion tun, sondern hier etwas nicht zu tun. Das ist genauso tun, was Gott fordert, diese Werke. Oder etwas im richtigen Maß tun. Sagen wir mal jetzt so, in diesem Fall fordert nicht mehr, als was euch vorgeschrieben ist. Da waren die Zöllner, die Steuern eingenommen haben oder Zoll eingenommen haben für die Römer. Und dass sie das an sich getan haben, war ja nicht Sünde oder verkehrt. Sie haben für die Regierung gearbeitet, okay, und haben das eingenommen. Es war nun mal die römische Regierung da und sie hat das gefordert. Was sehr falsch war, ist, dass sie mehr gefordert haben und die Leute über den Tisch gezogen haben. Und da sagt Johannes, fordert nicht mehr. Er sagt ja nicht, fordert gar nicht mehr, sondern sie machen ihren Job, okay. Aber fordert nicht mehr. Und das ist auch eine Sache, sozusagen diese Frucht, die man bringt. Wenn du so lebst, wenn ein Zöllner so lebt, dass er einfach seinen Job macht, aber keine Leute veräppelt. Dann bringt er diese Frucht? Das ist ein fruchtbares Leben. Es fragten ihn aber auch Kriegsleute und sprachen, und was sollen wir tun? Und er sprach zu ihnen, misshandelt niemand, erhebt keine falsche Anklage und seid zufrieden mit eurem Sold. Also auch wieder etwas, was sie nicht tun sollen. Misshandelt niemand, wenn ihr so lebt, was, ich schließe das jetzt einfach mal aus dem Text, was Soldaten anscheinend gemacht haben. Sie haben andere mit ihre Macht missbraucht und andere misshandelt. Sie sollten es nicht tun. Und das war schon ein fruchtbares Leben. Etwas nicht zu tun, was vielleicht gang und gäbe war. Keine falsche Anklage erheben, etwas nicht zu tun. Und dann noch etwas, eine gewisse Einstellung zu haben. Seid zufrieden mit eurem Sold. Das ist ja auch nichts, was ich tue. Das ist eine Einstellung, eine Zufriedenheit zu haben. Ich bekomme mein Sold. Das war bestimmt auch nicht wenig. Und damit zufrieden zu sein und zu sagen, okay. Ich hoffe, es ist ein bisschen deutlich geworden, was die Bibel damit meint, mit Werken, mit Tun. Es geht um ein grundsätzliches Leben, so zu leben nach Gottes Maßstäben. Es geht nicht darum, du musst ständig Steine schleppen. Ne? Aber das andere, das ist nötig. Du kannst nicht einfach nur sagen, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben, aber so leben, wie du willst. Das gehört beides dazu. Das gehört beides dazu. Das wird in diesen Texten so deutlich. Und auch da möchte ich sagen, Gott kennt ja dein Herz. Er weiß, wie du es meinst. Er weiß, wie du, ich sage das jetzt mal so salopp, wie du drauf bist. Ja? Bist du so drauf, ja, mir ist alles egal. Ich lebe einfach so, wie ich will, das ist mir egal. Ist mir alles egal. Oder bist du so eingestellt, ich will das jetzt ändern in meinem Leben, aber ich falle noch, ja, ich versage zwischendurch noch. Gott weiß das ja. Gott kennt dein Herz. Er weiß das. Wenn wir als Beispiel nehmen die Lüge. Sagen wir mal, ich habe früher so gelebt, ich habe bei jeder Gelegenheit gelogen oder also immer da, wenn es halt mir passend erschien und ich damit besser durchs Leben vielleicht komme, dass ich jetzt lüge und nicht die Wahrheit sage. Und jetzt habe ich die Buße, die Sinnesänderung, dass ich erkenne, Lügen ist nicht gut, das ist falsch, es ist richtig, wahrhaftig zu leben, auch wenn es mir einen Nachteil bringt. Und man bekennt diesen früheren Lebensstil. Man bekennt ihn und sagt, das war falsch, dass ich bisher so gelebt habe. Und hat diese Einstellungsänderung. Und dabei soll es jetzt aber nicht bleiben. Jetzt soll man bitte aber auch aufhören zu lügen. Das ist genauso wichtig. Und das ist einfach ein Beispiel, ne? Und auch da kennt eben Gott deine Einstellung. Er weiß das ja. Ob du wirklich sagst, ja, ich will jetzt auch aufhören zu lügen. Und ich will, wenn solche Situationen kommen, wo ich in der Bredouille bin vielleicht und mir jetzt die Wahrheit einen Nachteil bringen würde, ich will trotzdem die Wahrheit sagen. Und es ist aber so zwischendurch, in dem Eifer des Gefechts, rutscht dir dann doch die Lüge nochmal raus. Gott weiß ja, dass du eigentlich wirklich ernsthaft so eingestellt bist, dass du es eigentlich nicht machen wolltest. Es ist so passiert. Und dann haben wir die Verheißung, wenn wir das dann erkennen, und der Punkt ist ja, wenn wir so eingestellt sind, dann werden wir das ja merken und es wird uns nicht egal sein, dann werden wir es bekennen vor Gott und da haben wir die Verheißung, er ist treu und gerecht, dass er uns diese Sünde vergibt. Und dann werden wir es vielleicht auch wieder gut machen, zu der Person gehen und sagen, du, ich habe dich angelogen. Und dann sich nochmal fest vorzunehmen, das nächste Mal aber nicht. Und dann gelingt es auch mal und dann gelingt es mal wieder nicht. Und dann dürfen wir wieder zu Gott kommen, weil Gott kennt unsere Einstellung. Er sagt jetzt nicht, du hast ja gesagt, du hast deine Einstellung geändert, ja, aber es passiert ja doch nochmal. Das meint das nicht. Das ist nicht etwas, wo die Axt zuschlägt. Sondern Gott weiß es. Wenn du aber sagst, ja, vergib mir, dass ich das getan habe, bisher so gelebt habe, aber du dir überhaupt nicht vornimmst und Mühe gibst, jetzt anders zu leben, das weiß Gott. Und da ist der Unterschied. Bist du bereit für den König? Die Aufforderung von Johannes ist, ändere deine Gesinnung. Richte dich in allen Bereichen deines Lebens auf das Königreich Gottes aus, damit du bereit bist für den König. Das ist nötig, um bereit zu sein für den König. Für das, was er zu sagen hat, jetzt schon uns zu sagen hat und auch, wenn er wiederkommt. Amen.